Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels.
So schnell kann sich die Welt ändern. Jetzt haben wir Tag 6 eines Krieges in Europa. Jeder nennt es anders. Russland nennt es erweiterte Militäraktion. Wir im Westen nennen es Überfall, Krieg auf die Ukraine. Mit allen Facetten des Krieges. Bomben, Tote, Zerstörung und Flucht. Kommen wir zu den wirtschaftlichen Folgen. Handelsembargo gegen Russland, Import-Export-Kontrolle, null Produktion mehr in der Ukraine, SWIFT-Folgen, keine Zahlungsflüsse mehr. Sie sind ja Experte für Kfz, dort Berater. Lassen Sie uns heute über die Folgen des Krieges für die komplette Industrie dort sprechen, also Kfz, Lkw, Pkw-Zulieferer. Können Sie uns zu Beginn einen Überblick geben? Haben Sie denn eigentlich, hat es die Branche schon erfasst, welche Folgen überhaupt da auf Sie zukommt?
Ja, also ich meine, wir sind ja jetzt seit geraumer Zeit sowieso schon in der Situation, also jetzt mal, was das Stichwort Halbleiterkrise und so weiter angeht, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass teilweise eben bestimmte Märkte auch nicht mehr so zu 100% zur Verfügung stehen oder Teile nicht mehr 100% zur Verfügung stehen. Also wir sind ja eh schon irgendwie geartet in den letzten 15 Monaten in der Mangelverwaltung gewesen. Das Ganze jetzt, und Sie haben es gesagt, was sind die wirtschaftlichen Folgen? Also wir könnten natürlich auch genauso darüber sprechen. Sie haben es gerade angedeutet, was hat das auch menschlich für Konsequenzen? Aber jetzt unser Gespräch heute ist natürlich sehr, sehr sachlich bezogen, erstmal auf die Konsequenzen. Und dann muss man das Problem, glaube ich, mal ein bisschen auseinandernehmen, weil man natürlich erstmal Russland als Markt betrachten muss, zum Beispiel aus einer Absatzmarktperspektive. Man muss die Ukraine insbesondere betrachten aus einer Perspektive, was für Teile kommen eigentlich aus der Ukraine. Man muss aber auch genauso die Ukrainer betrachten als Menschen, die sehr viel auch in unterschiedlichen Nachbarländern beschäftigt sind, und zwar in einer sehr, sehr großen Anzahl, was wiederum auch dazu führt, dass andere Zulieferer, die auf ukrainische Arbeitskräfte dann zählen, eben auch diese Arbeitskräfte nicht haben, weil man in dem Moment aus einer, muss man auch sagen, moralisch hoch anzusehenden Perspektive nicht weg vom Land laufen, sondern ins Land zurückgehen, um das auch zu verteidigen. Aber das hat natürlich auch entsprechende Konsequenzen. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass wir das aus eigener Erfahrung gesehen haben in einem Kundenprojekt, das zu dem Zeitpunkt, wo klar wurde, in was für einer Situation sich die Ukraine eigentlich befindet, dann in dem Moment einfach ukrainische Mitarbeiter den Raum verlassen haben und sind jetzt mal buchstäblich nach Hause gefahren. Also das ist ja etwas, wo das rührt einen ja auch total. Also das gar nicht in Frage zu stellen, sondern ich fahre dann in dem Moment einfach mal nach Hause und verteidige mein Land. Und wenn man sich das anschaut, dann betrifft das eben nicht nur eine Handvoll Leute, sondern sehr, sehr viele in einem Land, die über 40 Millionen Einwohner haben und in den unterschiedlichen Anrainerstaaten dann auch arbeiten. Und das ist etwas, was rührend und auch gleichzeitig irgendwie das Problem zusammenführen zugleich ist. Und das wird an sehr, sehr vielen Standorten der Fall gewesen sein und nicht nur ein Einzelfall. Und eben auch ein vierter Bereich ist nicht nur Russland als Absatzgebiet, sondern eben auch als Lieferant von Edelmetallen wie Palladium beispielsweise, die jetzt dann in Katalysatoren dann verbaut werden. Das ist eine Vermengung von unterschiedlichen Themen. Und wenn wir da vielleicht mal mit Russland als Absatzmarkt mal anfangen, dann kann man immer sagen, na ja, das ist ein verhältnismäßig kleiner Markt mit 2 Millionen Fahrzeugen an Absatz und ein bisschen weniger an Produktion. Aber wenn man sich jetzt mal insgesamt anschaut, wie viele Fahrzeuge weltweit produziert werden, also rund um 70 Milliarden, das ist jetzt erstmal auch kein kleiner Markt. Der ist nicht mal halb so groß wie Deutschland. Das ist ein Markt, in dem viele auch Premium-Fahrzeuge sehr, sehr hochmargig auch verkauft werden. Das heißt, relativ gesehen ist das durchaus ein wichtiger Markt. Das ist auch
also ein Markt mit Umsatz. Was sind denn die Lieblingsmarken bei den Russen?
Naja, also Sie haben natürlich auf der einen Seite relativ häufig irgendwie auch das Thema Volumen, also auch preisgünstige Fahrzeuge, aber dann natürlich auch die Premium-Hersteller. Also lassen Sie es jetzt mal die sämtlichen deutschen Hersteller und so weiter sein. Und da aber auch insbesondere die teuren Fahrzeuge. Also das ist ein bisschen wie in Korea auch. Sie haben eigentlich einen Absatz, der verhältnismäßig klein ist, aber wenn man es mal so aus einer Margenperspektive heraus sieht, dann tut das schon weh. Und man hat sich deswegen jetzt aus einer deutschen Herstellerperspektive natürlich auch dazu eingelassen, ein bisschen analog auch zu China, sehr viel Wertschöpfung auch im Land zu machen. Also beispielsweise Volkswagen hat dann ein voll funktionsfähiges Werk. Also während jetzt bestimmte andere Hersteller wie jetzt auch BMW oder Mercedes die sogenannte CKD-Fertigung haben. Das heißt, quasi wird das Fahrzeug in Modulen angeliefert und dann da fabriziert im Land. Aber vom Grundsatz her natürlich auch eine relativ hohe Eigenwertschöpfung. Das ist der Regierung in Russland auch immer wichtig gewesen, macht ja auch Sinn, um die eigenen Menschen auch in Arbeit zu bekommen, dass ein Teil oder ein großer Teil der Wertschöpfung auch im eigenen Land passiert. Also deswegen ist es auch so, dass es aus mehrerlei Gründen auch ein relativ wichtiger Markt ist, sowohl vom Absatz als auch von der Wertschöpfung der Herstellung. Und wenn Sie jetzt mal so fragen, also für die Franzosen ist es ein wichtiger Markt, ja, für uns Deutsche ist es ein wichtiger Markt, wo man nicht einfach mit einem Wimpernschlag in dem Moment sagen kann, das ist jetzt alles gar nicht so schlimm. Weil, wie gesagt, wir reden über 2 Millionen Fahrzeuge. Dann ist es aber auch, ich meine, ich war sehr, sehr häufig in Russland aus unterschiedlichen Gründen, also auch Betreuung unserer Kunden. Da ging es aber auch darum, zum Beispiel die Start-up-Szene mit den Kunden zu verbinden aus einer Digitalisierungsperspektive heraus. Und da ist das ja nicht einfach nur eine Plattitüde im Sinne von, die Russen sind uns da auf der Digitalisierungsseite voraus, sondern in der Tat, wenn man sich das Startup-seitig in Richtung auch Mobilität anschaut, in Verbindung mit dem, was da zukünftig generell auch beim Thema Mobilität sich verändert, ist der russische Markt aus meiner Sicht total wichtig, nicht nur im Jetzt, sondern auch, wie entwickelt sich insgesamt Mobilität. Und das ist jetzt schon eine Pflanze, wo man dann in dem Moment sagen muss, die findet da jetzt unter Umständen auch ein jähes Ende. Ja, weil das, was wir da jetzt im Moment sehen, ist, dass bestimmte Zusammenarbeitsmodelle, die wir da jetzt aufgebaut haben, über die letzten Jahre einfach faktisch da nicht mehr möglich sind.
Das sind schon spannende Geschichten. Also Russland als Markt, Russland als Lieferant, dann diese Startup-Szene, die Sie gerade nannten.
Ja.
Wie sieht es denn bei schwereren Modellen aus, also im Lkw-Bereich?
Ja, da ist es genauso. Also wenn man sich das anschaut, was ist denn jetzt eigentlich auch die Eigenwertschöpfung jetzt in Russland und was für Produkte entstehen da? Da haben Sie natürlich jetzt auf der Truck-Seite und so weiter entstehen schon auch eigene Produkte, genauso wie jetzt auf der Ladeseite eigene Fahrzeuge entstehen. Aber auch der Markt ist natürlich durch Importe geprägt, ne? Und das war einfach auch eine wirtschaftliche Verflechtung, die dazu geführt hat, dass eben nicht nur auf der Pkw-Seite, sondern auch auf der Nutzfahrzeugseite, off und auch on-road, der russische Markt einfach auch ein wichtiger war. Und wo jetzt jeder damit beschäftigt ist, sich auch am Ende irgendwie geartet, die Konsequenzen zu überlegen, die das Ganze jetzt hat. Und ganz ehrlich, wenn man da jetzt mal drauf schaut, hat das auch nicht jeder gemacht. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal über die Ukraine sprechen, nur jetzt mal als der Gegenpart zu dem russischen Markt, und man sich die Frage stellt, ja, aber was für Produkte kommen denn jetzt eigentlich aus der Ukraine und was kann dann unter Umständen auch zu einem Problem führen? Dann ist man ganz schnell auch da bei Kabelbäumen und auch bei der Kabelbaumkonfektionierung, weil man natürlich in der Ukraine ein Lohnniveau hat, was extrem günstig ist, also wo man dann auch viele Produkte, die hohe manuelle Tätigkeiten zum Beispiel erfordern, dann auch in dem Land produzieren kann. Und wenn Sie sich mal vorstellen, so Kabelanbieter oder auch Konfektionierei, das ist letztlich auch ein Oligopol, wo man dann in dem Moment mal sehr stark schauen muss, welcher Anbieter ist denn da jetzt in der Ukraine und lässt da Kabel konfektionieren? In welche Fahrzeuge und OEMs geht denn das rein?
Also das ist
Und
nicht nur Leoni, den man so üblicherweise kennt.
ja, aber das Leoni ist ein Beispiel
Ja.
von einem Hersteller, der natürlich auch in der Ukraine ist. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Hersteller wie Yazaki oder Delphi, jetzt heute Aptiv oder sowas, ne? Wo ich jetzt gar nicht genau weiß, sind die jetzt eigentlich auch in der Ukraine oder sind die jetzt in Nachbarländern? Aber was ich damit sagen will, ist, man muss jetzt mal genau sich anschauen, was hat denn das jetzt eigentlich für eine Konsequenz? Ja, ähnlich jetzt wie beispielsweise bei den Halbleitern oder was ich Ihnen eben am Anfang gesagt habe, Palladium. Und das ist so, dass das natürlich jetzt nicht irgendwie just in time an die Linie geliefert wird, sondern letztlich braucht man dieses Edelmetall für eben die Fabrikation der Katalysatoren. Was heißt denn das konkret? Was ich nur damit sagen will, ist, dass dieses Szenario, der russische Markt bricht zusammen und es gibt einen Überfall in Richtung Ukraine, das war jetzt kein Szenario, also was wir jetzt zumindest auf dem Zettel haben, wo wir jetzt von heute auf morgen sagen können, was für Konsequenzen hat das und was für Gegenmaßnahmen erfordert das. Das ist genau die gleiche Situation,
Na, dann stelle ich doch gleich mal die Frage. Also kein Material, Lieferengpässe, kein Geldfluss mehr durch SWIFT, dann vermutlich mehr Geld ausgeben, um die Produktion irgendwo anders hinzuführen. Vermutlich wird der ein oder andere Autozulieferer wahrscheinlich kurz vor der Pleite stehen. Also müssen dann die einen oder anderen kurzfristig gerettet werden, also Thema Bailout.
Ja, also mit Sicherheit ist es ja so, dass wenn man sich jetzt vorstellt, das ist das, was ich auch gerade beim Thema Palladium angedeutet habe, das kommt ja nicht von heute auf morgen sofort zu Lieferengpässen, die dazu führen, dass die ganze Industrie jetzt stehen bleibt. Aber Fakt ist natürlich auch, dass insbesondere, wenn wir über das Thema Energieversorgung sprechen, auch da es natürlich zu Preiserhöhungen führt. Ne? Deswegen haben wir im Prinzip zweierlei Konsequenzen auf die Zulieferer, die Sie gerade ansprechen. Erstens ein Problem für alle, weil sie natürlich alle mit höheren Energiekosten zu tun haben. Und dann ganz spezifisch haben einige natürlich ein Thema, wenn sie insbesondere in der Ukraine natürlich bestimmte Produkte fertigen lassen Oder aber die Produktionen in auch anderen osteuropäischen Ländern sind insbesondere betroffen durch sehr, sehr viele Ukrainer, die dann in den einzelnen Werken arbeiten. So ist es, glaube ich, nicht so hundertprozentig zu sagen, wer hat jetzt hier welches Problem. Aber dass das insgesamt ein größeres ist, als zu sagen, es betrifft lediglich die Kabelkonfektioniererei oder lediglich ein bisschen Energiekosten gehen rauf, das ist jetzt schon wesentlich verzweigter. Und das ist das Thema, was wir ja auch. Und das ist genau analog zu dem, was wir in China mit Halbleitern erlebt haben. Also wenn Sie sagen, 60% der Siliziumproduktion findet in einer Provinz in China statt, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das dann für eine Konsequenz hat, nur rund um Silizium und was das dann für eine Kette von Problemen mit sich bringt. Und da sind wir heute, dass im Prinzip wir haben eine Globalisierung erschaffen, die eigentlich immer davon ausgeht, es ist alles im Überfluss vorhanden. Jetzt schiebt sich eine geopolitische Schicht da rein und man am Ende irgendwie jetzt feststellt, in was für Abhängigkeiten man sich eigentlich begeben hat. Ne? Und dass eben diese Konstellation Russland-Ukraine ja nur ein Vorbote für bestimmte auch andere Dinge, die dazu führen, dass man jetzt Gegenmaßnahmen nicht nur in puncto einzelner Zulieferer machen muss, was Sie gerade andeuten, ist auch wichtig, was die
Was
Rettung angeht.
sind denn mögliche Gegenmaßnahmen? Oder wenn Sie jetzt China Silizium noch dazu nehmen, diese Lieferkettenprobleme, sehen Sie schon Tendenzen, dass der ein oder andere Hersteller in Europa wieder zurück produziert, also Richtung Heimat mehr produzieren könnte, würde?
Ja,
Oder
also
ist
Sie
es
sehen das.
technisch, finanztechnisch überhaupt nicht machbar, weil einfach die Kosten in
Ja,
Europa zu hoch sind?
also Sie sehen das beispielsweise auf der Batteriezellseite, ne? Also wenn Sie jetzt sich anschauen, was sind auch die Kernprodukte, also wo wir sprechen dann auch immer häufig von Kernkompetenzen, die man am Ende auch in der eigenen Wertschöpfungskette haben muss. Jetzt mal unabhängig davon, wo ich das am Ende produziere oder wo ich das am Ende leiste. Aber ich glaube, da wieder drüber nachzudenken, wie entscheidend sind unterschiedliche Produkte für mich in puncto bestimmter Dinge, die ich vielleicht antizipieren kann. Da sprechen wir gegebenenfalls über China. Aber wie kann ich möglicherweise auch relativ schnell bestimmte Szenarien durchsetzen, die einfach dadurch geprägt sind, dass aktuell bestimmte Situationen stattfinden, wie Russland und Ukraine? Das sind Themen, die werden Sie nie ausschließen. Also Sie werden nie alles antizipieren können. Aber ich glaube, man muss jetzt viel stärker dazu übergehen, sich auch bestimmte Szenarien zu überlegen. Was wäre, wenn, damit man nicht kopflos dann in dem Moment unterwegs ist, sondern dann relativ schnell weiß, das bedeutet für mich auf der Energieseite das bedeutet für mich auf der alternativen Zuliefererseite das, damit man nicht jetzt von einer Krise in die nächste reinschlittert. Und wir selber sind ja auch an Zulieferern investiert. Also wir kriegen das ja live mit und sind jetzt nicht nur Berater, sondern erleben ja live mit, was heißt es, wenn Halbleiterkrise, die Rohstoffe gehen durch die Decke. Was heißt das dann für die Finanzierung von solchen Zulieferern? Und das ist dann teilweise wirklich kritisch, ne? Und komisch, wenn man in dem Moment sieht, ein Hersteller, hat gerade die besten Zahlen, die er jemals hatte, und auf den Zulieferer schlägt das dann in dem Moment durch. Und so müssen die unterschiedlichen Player in der Kette sich ziemlich genau überlegen, was ich an unterschiedlichen Stellen mache. Und das hat sich, glaube ich, deutlich verändert von, ich muss das eigentlich nicht so machen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass irgendwas passiert, hinzu, wir haben jetzt genau gesehen, dass etwas passieren kann. Hinzu, wenn wir irgendein Thema mit China bekämen, dann reden wir über noch ganz andere Konsequenzen und Abhängigkeitsverhältnisse bei einem Markt, der über 40% teilweise der Fahrzeuge aufnimmt, die verkauft werden, aber wo in dem Fall noch viel stärkere Abhängigkeiten in Bezug auf Energie, Silizium, generell Batteriezellen, alles, was so rund um Elektrifizierung passiert, treibt ja noch mehr uns eigentlich in eine gewisse Abhängigkeitssituation. Und das ist schon was, wo ich mir überlegen muss, was das konkret heißt. Und das ist, glaube ich, etwas, was in vielen Köpfen noch nicht so verankert ist.
Letztendlich das, was ein guter Investor immer macht, diversifizieren wahrscheinlich. Welche Firmen haben denn schon Konsequenzen gezogen? Und wenn man sie überhaupt ziehen könnte jetzt, wie lange dauert dieser Prozess? Das sind doch auch, wenn ich irgendwo ein anderes Werk hinverlagere, ist doch mindestens Planung, Veränderung, mindestens ein Prozess von 2, 3 Jahren.
Ja, absolut. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, so ein bisschen über welche Produkte redet man. Also das, was wir jetzt gerade zuletzt besprochen haben, so rund um Halbleiter, da steht ja jetzt nicht morgen irgendein Werk oder sowas, ne? Also sondern das dauert halt seine Zeit und am Ende ist es auch so, die Rohstoffe muss ich trotzdem möglicherweise aus dem gleichen Land beziehen. Also Sie können jetzt kurzfristig beispielsweise Shifts in irgendwelchen Produktionen machen, ja, dass Sie jetzt von einem Standort etwas wegnehmen und es möglicherweise in einem anderen Standort hochfahren. Man kann jetzt zum Beispiel, was die Kabel, also nur bei dem Thema Kabel konfektionieren, kann man schon darüber nachdenken, bei anderen Produkten, jetzt nehme ich möglicherweise einen anderen Anbieter her, und source von dem ein bisschen mehr. Das ist in der Tat bei Kabelbäumen ein bisschen schwieriger, aber vom Grundsatz kann ich da natürlich kurzfristig shiften. Aber
Also
das ist ja
gerade
nur.
bei Kabelbäumen könnte ich mir vorstellen, ist es noch am leichtesten wahrscheinlich.
Ja, aber das ist schon so, dass jetzt ehrlich gesagt Kabelbäume sehr stark auch zugeschnitten sind auf spezifische Fahrzeuge und jetzt nicht unbedingt es so ist, dass ich das von drei unterschiedlichen Anbietern dann beziehe. Ne? Das mag bei anderen Produkten anders sein, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen flexibler vorgehen kann. Aber vom Grundsatz her ist es schon so, wie Sie sagen, ja, dann muss ich unter Umständen mehr diversifizieren. Wenn ich mehr diversifiziere, hat das natürlich einen größeren Aufwand. Wenn es einen größeren Aufwand ist, dann kostet es mich mehr. Wenn ich dann zusätzlich mehr Energiekosten zahlen muss, ich habe mehr Wertschöpfung im eigenen Land, was jetzt bei einer nicht vollautomatisierten Fertigung natürlich auch die Lohnkosten betrifft, reden wir erstmal über unterschiedlichste Preissteigerungen, ne, wo ich mir dann auch immer die Frage stellen muss, kann ich das denn eigentlich im Fahrzeug auch weitergeben an den Kunden, der wiederum ja auch am Konsum hängt und im Real-Nettoeinkommen ja jetzt auch nicht gerade eine brutale Steigerung hat, sodass das der Markt auch wieder aufhängt. Und
Es
deswegen
hängt
schon.
natürlich auch sehr von dem Produkt ab. Ist es ein Chip, der vielleicht sonst $3 kostet, der $17 kostet? Das wäre jetzt nicht das Problem für ein teures Auto. Aber wenn der Kabelbaum jetzt plötzlich statt 3.000 6.000 kosten sollte, dann ist es wirklich komplex.
Absolut, das ist ja genau das, was wir besprochen haben, insbesondere dann, wenn ich über manuelle Tätigkeiten spreche. Und manuelle Tätigkeiten sind einfach nicht abhängig von der Produktion, die ich aufgesetzt habe, sondern einfach mal partiell von niedrigen Lohnkosten. Und wenn ich das in einer gewissen Zeit nicht realisieren kann, dann schlägt das natürlich durch. Das ist ganz klar auf die unterschiedlichen Produkte. Und da müssen wir uns definitiv drauf einstellen. Das ist ja auch das, was jetzt, ob das jetzt unsere Bundesregierung ist, aber was eigentlich jedem Bürger in unserem Land klar sein muss, wenn ich in irgendwas investiere, was teurer ist, ob das jetzt klimagetriebene Politik ist, auch in Richtung Energie, dann kostet es am Ende mehr. Ja, und das führt dazu, dass ob ich jetzt aus einer konsumindividuellen Sicht mir dann etwas anderes nicht leisten kann, also dann fahre ich nicht mehr fünfmal in Urlaub, sondern nur einmal, um es jetzt mal konkret zu sagen, dann ist es dann am Ende irgendwie auch so, dass ich dann an anderen Stellen sparen muss, wenn ich ein Unternehmen bin oder es auf einer volkswirtschaftlichen Ebene betrachte. So oder so bleibt es nicht dabei, so wie wir jetzt heute unterwegs sind. Zu viele Kostenschichten kommen über zu viele Einflüsse, die wir diskutieren, dazu. Und dann
Sprechen
davon aus.
wir, versuchen wir mal ein Fazit zu ziehen. Sprechen wir über eine Lage, die die Branche gut handeln kann? Sprechen wir von einer richtigen Krise, einer Rezession vielleicht sogar, wo die Traumgewinne der Aktionäre eh schon weg sind, wo es wirklich um ein Überleben eines Teilbereiches dieser ganzen Branche geht?
Ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten. Ich habe das eben ja schon mal angedeutet. Am Ende ist es so, dass wenn man sich die Zahlen jetzt von unterschiedlichen Herstellern anschaut, in einer Halbleiterkrise sind die besser als in einer außerhalb Halbleiterkrise. Warum ist das so? Weil am Ende ein bisschen das Luxusprinzip zuschlägt, also insbesondere auch bei den Premium-Herstellern, dass immer eine Limitation des Angebotes zu einer gewissen Begehrlichkeit führt. Das führt dazu, dass die Rabatte sich in einer gewissen Form reduzieren und ein höherer Preispunkt dann realisiert wird. Wenn ich dann noch die eher teureren Fahrzeuge verkaufe, kann es sein, dass ich kumuliert einfach mehr EBIT verdiene, als ich vorher mit mehr Fahrzeugen verdient habe. Das heißt, der Hersteller kann durchaus davon partizipieren. Der Zulieferer hingegen kann aber keine höheren Preise durchsetzen in dem Fall, sondern wenn ich 30% weniger Autos verkaufe, verkauft er einfach faktisch 30% weniger Teile. Deswegen ist das Problem jetzt erstmal für den Zuliefererteil größer, mal kurzfristig, als für die Hersteller. So oder so ist diese Industrie natürlich krisenerprobt, also sowohl was bestimmte unterschiedliche Cluster von Zulieferern angeht, die ja eh jetzt durch E-Mobilität betroffen sind, auch umzudenken. Also wenn ich jetzt einfach sage, jemand, der Auspuffschellen herstellt, der muss ja grundsätzlich strategisch sowieso darüber nachdenken, was er macht, unabhängig von irgendwelchen Krisen. Also dass sich diese Industrie weiterentwickelt, das kannten wir ja schon immer. Nur dass jetzt in einer Umbruchphase, also wo ich so viel Geld auch in das Thema Elektrifizierung stecken muss und die Transformation meines Unternehmens und dann hageln mir noch unterschiedliche Krisen da rein, das ist natürlich dann schon ein Problem, was dazu führen kann, dass man bestimmte Strategien erst langsamer umsetzen kann, weil ich einfach bestimmtes Geld nicht habe und dann sagen muss, dann mache ich meinen Umstieg beispielsweise auf der Elektromobilitätsseite ein bisschen später oder. Also es gibt da ja schon Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Aber dass jetzt gerade in dem Umbruch, dass derartige Krisen die Industrie doppelt treffen, ist sonnenklar, führt jetzt aber für mich erstmal nicht dazu, zu sagen, wir sind jetzt hier in einer substanziellen Krise. Die würde man mit Sicherheit diskutieren, wenn wir jetzt über einen Player sprechen, über den wir eben schon geredet haben, wo dann auch nochmal der Absatz und oder auch die Zulieferei dann ins Problem gerät. Dann
Kann
würde man
man
schon.
Kann man jetzt schon davon ausgehen, dass selbst wenn es Frieden geben würde in der Ukraine, was jetzt nicht so schnell danach aussieht, dass das Problem trotzdem sehr langfristig sein wird für die Autoindustrie, weil vermutlich die Sanktionen ja erstmal anhalten werden.
Was für eine Konsequenz hat die Krise mal ganz sicher? Reden wir über Energiekosten. Das haben wir eben schon mal kurz angedeutet. Die Energiekosten werden definitiv steigen. Und dann ist es natürlich auch so, wir haben über SWIFT kurz geredet. Also wenn ich nicht in der Lage bin, bestimmte Produkte zu bezahlen, also wir haben jetzt eben nur mal Palladium als ein Beispiel genannt, wie mache ich das? Also tausche ich dann Energie gegen das entsprechende Edelmetall? Ja, oder muss ich grundsätzlich mal schauen, ob ich das Edelmetall woanders herbekomme? Es ist wahrscheinlich am Ende irgendwie geartet beides. Aber ja, ich glaube schon, dass das längerfristige Konsequenzen hat. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt in Friedensverhandlungen dazu kommt, dass morgen wieder alles ist so wie es mal war, ist sehr unwahrscheinlich. Und deswegen sollte man sich mittel- bis langfristig jetzt auch nach gewissen Alternativen umschauen und sich freuen darüber, wenn es am Ende anders kommt, als wir beiden es jetzt besprechen und kurzfristig wieder Veränderungen einstellen. Aber das wäre sehr naiv zu denken, dass wir in ein paar Wochen wieder dastehen, wo wir vor ein paar Wochen standen.
Fassen wir zusammen. Ihr Fazit der Lage momentan, vielleicht in einer kurzen Zusammenfassung, über mögliche Schäden haben wir gesprochen, aber eine Zahl zu nennen ist wahrscheinlich fast unmöglich derzeit.
Im Sinne von Gesamtschaden
Ja.
in Milliarden würde ich mir nicht zutrauen, diese Zahl zu nennen und würde ich auch ehrlich gesagt von absehen, weil man dann zu stark diese humanitäre Krise gerade versucht, in eine Zahl zu fassen. Aber dazu würde ich mich nicht in der Lage sehen, das zu tun.
Dr. Burkhardt, ich danke Ihnen. Danke.
Ich danke Ihnen vielmals.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.